Kulturradio. Eine Sendung der IG Kultur Steiermark.
Willkommen beim Kulturradio, Sendung und Podcast der IG Kultur Steiermark auf Radio Helsinki und auf Radio Frequenz. Mein Name ist Simon Hafner und ich darf euch in der folgenden Stunde wieder durch die Sendung begleiten. Zum Jahresabschluss hört ihr heute wieder einmal einen kulturpolitischen Jahresrückblick. Eingeladen sind diesmal die Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich, Yvonne Gimpel, die Geschäftsführerin der IG Kultur Steiermark, Lydia Krinzer-Radojevic, sowie die Leiterin des Fachbereichs Vielfalt kultureller Ausdrucksformen der österreichischen UNESCO-Kommission, Clara Kochstahl. Gemeinsam besprechen sie mit mir die zentralen politischen Dynamiken und Ereignisse des Jahres 2025, die das kulturelle Feld beschäftigt haben. Unter anderem geht es um die Auswirkungen der neuen FPÖ-geführten Landesregierung in der Steiermark, um den bundesweiten Budget- und Spardruck, um die Verantwortung der Kulturpolitik über reine Förderpolitik hinaus, Lösungen zur Stabilisierung des Feldes zu finden. Es geht um die Gefahr von reinen Lippenbekenntnissen in Bezug auf Vielfalt und Diversität, dazu der Blick auf die europäische Dimension und wieso wir in Österreich in den nächsten Monaten ein Handlungsfenster vorfinden, das wir dringend nützen müssen, um uns abzusichern und uns auf die nächsten Jahre vorzubereiten. Hallo Clara, hallo Yvonne, hallo Lydia. Freut mich sehr, dass ihr euch für das Gespräch heute Zeit nehmen konntet. Es ist jetzt bereits das dritte Mal, dass ich im Rahmen des Kulturradios so eine Art Jahresrückschau mache. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid. Und wir steigen auch gleich ein. Wenn ihr jetzt so an das Jahr 2025 denkt, was waren da so Ereignisse, die für euch so ein bisschen herausgestochen sind, die vielleicht das Jahr für euch auch geprägt haben? Und wie haben sich diese Ereignisse dann auch auf eure jeweilige Arbeit ausgewirkt?
Ja, für die Steiermark kann ich das sagen. Ne? Ist das kulturpolitische Jahr in der Steiermark hat angefangen mit zwei großen Änderungen. Einerseits haben wir Ende des Jahres 2024 herausgefunden, dass wir haben ein riesiges Budgetloch und dass ein Sparkurs auf allen Ebenen angekündigt wurde. Auf der anderen Seite sind wir angefangen das Jahr mit einer neuen politischen Konstellation. Zum ersten Mal haben wir einen Landeshauptmann, der kommt aus FPÖ. Wir sind eingestiegen einerseits ne, mit einem auch neuen Regierungsprogramm, der einen ganz großen Schwerpunkt auf Volkskultur gelegt hat. Im Kunst- und Kulturbereich eher sich vag gezeigt hat. Auf der anderen Seite, ne, dieser Spardruck, ne, haben wir gesehen, dass auch das Last von letzten Jahren, ne, hat deutlich geschlagen, ne, mit einem knappen finanziellen Mitteln, besonders für die Jahres- und Projektförderungen. Und das hat sich als erstes Problem auch gezeigt, ne, dass einfach nicht nur spät alles war, sondern auch viele Absagen und Kürzungen mitgenommen hat. Und es hat sich auch gleich danach, ne, auch ein anderer Stil gezeigt. Wir haben gesehen, dass das Gremium, also Kulturkuratorium, der irgendwie über Förderungen berät und empfiehlt hat, sich gegen wollte nicht in einem Moment sein, irgendwie Feigenblatt spielen, ne, sondern hat bekannt auch gegeben, ne, durch Antworten auch, ne, dass einfach Budgetmittel sind zu gering. Und statt hier in eine Auseinandersetzung zu gehen, ein Gespräch zu sehen, gehen, ne, beziehungsweise ein Zusammen zu finden, war die Entscheidung, gleich Kuratorium zu wechseln und eine neue Garnitur auch zu vorzugeben, der eigentlich besser an die neue Landesregierung abgestimmt wurde. Also das waren die zwei wesentlichen Sachen, die irgendwie auch dieses Jahr geprägt haben. und auch die Weiterentwicklung nicht nur in diesem Jahr, sondern auch für die nächsten Jahre auch Takt geben wird.
Danke, Lida, für diesen ersten Eindruck. Könntest du auch noch ein bisschen so erzählen, wie sich das jetzt auf die Arbeit der IG Kultur Steiermark ausgewirkt hat?
Natürlich, ne, als eine Interessenvertretung, ne, haben wir einerseits hat das sehr viele unserer Ressourcen auch mitgenommen, teilweise um Informationen zu sammeln, um Informationen weiter zu verteilen. Auf der anderen Seite aber auch extrem viel Gespräche auch, das verlangt hat mit allen Akteurinnen im Bereich, also nicht nur mit Politik, ne, sondern auch mit Verwaltung, mit Mitgliedern, mit Medien, weil es war sehr intensiv und besonders auch, würde ich sagen, die Gespräche machen Sinn, wenn sie etwas auch bewirken. Und das, würde ich sagen, war teilweise erfolgreich, teilweise aber besorgniserregend. Ne? In dem Sinne meine ich, dass wir haben gesehen, ne, nachdem das Kulturkuratorium gewechselt wurde, haben wir, es war sehr wichtig für uns, ne, Informationen zu sammeln und sie weiter zu verteilen. Ne? Auch in den Sinnen, auch an die Szene weiter zu kommunizieren, ne? Dass es braucht auch andere Mittel, sich zu wehren, teilweise gegen Sparzwang, gegen Kürzungen und auch eine Stärke auch im Bereich zu zeigen. Ne? Deshalb waren wir auch, auch beteiligt, beziehungsweise auch froh, dass das an Szene gut gekommen ist, dass die Kulturland-Retten-Plattform auch gegründet wurde, dass dadurch auch ein Druck an die Politik gemacht wurde, in einem großen, groben Mindest für 25, ne, am Ende des Tages, ne, wurde auch spät, aber dennoch, ne, erreicht, dass der Call für Mehrjährige ausgeschrieben wurde und dass es Mehrjährige wieder für die nächste Dreijahresperiode gibt jetzt, mindestens offiziell und auf dem Papier, ne, mit den Verträgen, mindestens für 26 und 27. Wir sind noch immer hier sehr wach, ne? Was wird für 28 in der, dem sein? Also auf der anderen Seite, ne, waren wir sehr aktiv, gerade in dieser Vermittlungsrolle und der Kommunikationsrolle. Das finde ich auch extrem wichtig in diesen Krisenzeiten, ne? Alle diese Kanäle auch offen zu halten und aktiv beizutragen. Also deshalb, dann können wir ein bisschen später reden, ne? Aber das ist etwas, was jetzt nur, würde ich sagen, Anfang ist, ne? Und gar kein Ende. Ne? Und ich finde hier, was sehr gut gewirkt hat, ist ein gegenseitiges Vertrauen, wenn ich denke über Szene und IG Kultur Steiermark, dass hier eine gute Verbundenheit ist, ne, dass es gibt eine gute Kommunikation, dass es die Kulturlandrätin am Ende des Tages hat auch gezeigt, ne, dass nur durch dieses Zusammenhalt auch eine Stärke möglich ist und hier beiträgt natürlich eine auf Augenhöhe Gespräche und eine Transparenz. Und die, würde ich sagen, wünschen wir uns auch von Seite der Politik. Und das ist etwas, was noch viel Platz nach oben gibt.
Yvonne, Lida hat jetzt natürlich ganz stark mit Fokus auf die Steiermark erzählt. Vielleicht magst du so ein bisschen das Ganze auf die Bundesebene heben.
Ja, zur Bundesebene 2025. Es wirkt zum Glück schon sehr lange her. Und man darf nicht vergessen, wie quasi kurz es erst her ist, dass wir am Jahresanfang durchwegs eine ganz andere politische Konstellation hatten, die nicht reine Theorie war, sondern die ganz kurz auch vom Abschluss stand mit einer möglichen ÖVP bzw. eher FPÖ-ÖVP-Koalition mit einem ausverhandelten Kulturkapitel wirklich unterschriftsreif und dann dennoch gescheitert ist mit sehr turbulenten Entwicklungen, aber dann dazu geführt haben, dass wir diese Dreierkoalition auf Bundesebene haben. Aber es ist nicht so lange her und es hat ganz maßgeblich nicht nur unsere Arbeit geprägt, aber auch die Situation, in der sich die Kulturinitiativen in der Praxis befunden haben. Mit dem Ergebnis, dass wir jetzt eine Dreierkoalition haben, aber nach wie vor die Nachwehen spüren. Denn es hat wahnsinnig lange gedauert, bis man nicht nur eine Regierung gebildet hat, sondern folglich auch ein Budget beschlossen hat. Und das hat sich natürlich bis auf jede einzelne Initiative, jeden einzelnen Förderfall ganz konkret ausgewirkt, weil du vorhin gefragt hast, was hat das in unserer Arbeit getan? Natürlich zum einen im Hintergrund massive Gespräche, die aber vor allem im Hintergrund liefen, welche Konstellationen stehen uns bevor, was ist überhaupt die Sachlage, von welchen auch Zahlen und Ressortverteilungen sprechen wir. Aber unsere Mitglieder hatten de facto bis in den Mai hinein keine fixen Zusagen, wie ihre Fördersituation für das laufende Jahr aussieht. Das heißt, wir haben ganz massiv im Hintergrund uns dafür eingesetzt, dass sobald hier die neue Regierung ihr Budget beschlossen hat, und zwar nicht erst im Parlament, sondern eine Einigung zwischen den Koalitionspartnern besteht, die definitiven Förderzusagen raus müssen. Weil, und das haben wir auch ganz klar kommuniziert mit Zahlen, Daten, Fakten untermauert, dieses Nichtwissen sich natürlich massiv in der Praxis niederschlägt. Es konnte weniger programmiert werden, es wurden künstlerische Teams verkleinert, es wurde Personal reduziert mit weniger Stunden, mit keinen Verlängerungen von Verträgen und entsprechend natürlich dann auch die Entgelte runtergeschraubt. Also es hat in der Praxis sich ganz konkret niedergewirkt und die Auswirkungen sind das ganze Jahr über spürbar, auch wenn dann quasi die finalen Förderzusagen kamen. Und damit ist das zweite große Thema angesprochen, das keine Überraschung ist, aber das natürlich eine Grundsatzfrage aufstellt, wohin wird dieser Kürzungsdruck, dieser Spardruck weitergegeben? Und auch hier stellen wir fest, der geht wirklich in die Breite der freien Szene hinein. Selbst wenn 10 Millionen die im freien Bereich eingespart wurden, im Gesamtbudget ein lächerlich geringer Betrag sind. Ja, wir reden von einem Gesamtvolumen, wenn es um die freie Förderung für die Szene geht, von 0,1% des Budgets, also einem Promille. Ja, diese 10 Millionen werden aber spürbar, nicht nur durch die Inflation, die ja weiterläuft. Und wir hatten hier Rekordjahre in Österreich, die bis heute nicht kompensiert sind, sondern auch ganz konkret einfach jetzt richtig runtergekürzt wird. Ja. Also das sind sehr, sehr schwierige Ausgangssituationen, plus auf Bundesebene jetzt zum ersten Mal eine Dreierkoalition. Das bedeutet in der Praxis, was nicht im Regierungsübereinkommen steht, ist extrem schwierig zu verhandeln, weil natürlich in der Dreierkoalition man sich auf alles verständigen muss. Das heißt, hier sind die Spielräume schon abgesteckt. Und das zweite Große, was diese Spielräume, die am Papier eigentlich ganz gut klingen, was man sich als Ziele ausgemacht im Regierungsübereinkommen, fast alle unter einem Budgetvorbehalt stehen. Das heißt, momentan ist absichern, absichern, absichern das zentrale Credo. Ich fürchte, uns wird auch für das nächste Doppelbudget, da reden wir auf Bundesebene von 27, 28, ein weiterer Spardruck bevorstehen. Aber auf der anderen Seite gäbe es sehr viel quasi im rechtlichen und administrativen Kontext, dass man jetzt die Zeit nützen könnte, wo man budgetär enger schnellt, einmal Grundlagenarbeit zu machen und hier sich wirklich die Fallstricke anzusehen, die in der Praxis das Leben sehr, sehr schwer machen. Von der Gewerbeordnung bis zu steuerrechtlichen Bedingungen bis zur Frage der Einzelpersonen und deren sehr komplexen, nicht nachvollziehbaren und vor allem nicht sozial sichernden Arbeitsbedingungen.
Ja, danke Yvonne. Clara, du hast da über die Arbeit in der UNESCO vielleicht ja auch nochmal einen anderen Blick auf die Kulturarbeit und Kulturpolitik in Österreich und auch vielleicht gibt es da auch nochmal die internationale, zumindest die europäische Dimension dazu. Vielleicht magst du aus der Perspektive ein bisschen erzählen.
Sehr gern. Also ich bin ja bei der österreichischen UNESCO-Kommission für das 2005er Übereinkommen zuständig, also für, ich sage jetzt mal, den Blick nicht aufs Kulturerbe, sondern auf den zeitgenössischen Sektor. Und wir haben 2025 das Jubiläum 20 Jahre UNESCO-Konvention. Wir haben es in Österreich gefeiert. Wir haben versucht zu sagen, okay, was waren sind die Errungenschaften? Aber offen gesprochen, auch in dem kulturpolitischen Kontext auf Bundesebene war das dann auch gerade im Mai, als, wie Yvonne gerade vorgesagt hat, die meisten Entscheidungen alle gerade gewartet haben, okay, wo können wir überhaupt überleben als Kulturinitiative, als Verein, da hier noch einmal wirklich zu feiern, war wirklich schwierig, muss ich sagen. Aber hier haben wir auch wirklich versucht zu sagen, okay, wo sind die Stärken von internationalen Solidaritäten, wo sind die Stärken von, ich sage jetzt mal, Vielfalt kultureller Ausdrucksformen, wieso brauchen wir das, wieso lohnt es sich, den Kampf weiterzuführen? Und dieses Jubiläum haben wir auch wirklich, ich sage jetzt mal, genützt, um bestehende Kooperationen, um die Beziehungen, die in dem Sektor bestehen und dann die arge kulturelle Vielfalt, aber eben auch Institutionen, die sich hier einsetzen, zusammenzubringen. Und wenn ich jetzt reflektiere, was auch das Lohnenswerteste an dieser Arbeit ist, ist es immer wieder Personen zusammenzubringen. Das klingt vielleicht leicht auf den ersten Blick, aber das ist auch wirklich das, wo auch wirklich, wenn dann schnell was passieren muss, dann die Kontakte da sind, aber diese auch diversitätssensibel geteilt werden können. Ich finde, das ist etwas, was hier wichtig ist. Und dann eine zweite große Entwicklung auf UNESCO-Ebene in diesem Kontext ist die sogenannte Weltkulturkonferenz, Mondiakult. Darum dreht sich in dem UNESCO-Kosmos das 2025 Jahr, aber auch schon davor eigentlich alles. Und hier geht es wirklich darum, Kultur im Politikspektrum nochmal groß zu platzieren und als sogenanntes SDG 18, also das Nachhaltigkeitsentwicklungsziel 18, als eigenes Ziel zu platzieren. Das ist ein Vorhaben, das es schon länger gibt, aber es gibt eben jetzt ganz klar diese Bewegung, das nochmal zu tun. Und hier finde ich es sehr spannend, weil diese Ambivalenz einerseits, was Staaten sagen, was sie machen, aber dann auch, was sie wirklich umsetzen. Ich sage jetzt mal nicht dann spezifisch österreichische Sache, sondern das ist auch in Europa beobachtbar oder in anderen Ländern. Und ich finde es auch sehr spannend allein von dem Aufbau von dieser Konferenz, die hat Spanien gehostet im September. Und hier hatten wir wirklich so ein Fernsehstudio-Setting, wo die MinisterInnen, es sind 120 MinisterInnen zusammengekommen. Wir hatten auch eine Zusage von Vizekanzler Babler, der dann, was wir als total grünes Zeichen gewertet haben, der dann aber leider kurzfristig aus persönlichen Gründen absagen musste. Und hier das zivilgesellschaftliche Setting, das Jugendforum war überhaupt in anderen Gebäuden, war einfach sehr weit weg. Dementsprechend hatten wir immer schon so eine örtliche Trennung. Das ist sehr schwer, weil die Gespräche zusammenzubringen zwischen RegierungschefInnen und der Zivilgesellschaft. Also hier sehen wir, oder konnte ich beobachten, zwar ganz klar positive Ziele, faire Arbeitsbedingungen, Schutz von menschlicher Kreativität im Kontext von KI, also diese wirklich wesentlichen Ziele sind auf Papier da, auch wenn in teilweise abgeschwächter Form, als wir es uns wünschen würden. Aber dann die Frage, okay, wo sind denn die Maßnahmen, wo ist die Umsetzung? Und da hat man auch in den Statements eindeutige Lücken beobachten können. Dennoch finde ich es wichtig, auch in meiner Rolle an der UNESCO-Kommission hier einfach wirklich zu betonen, dass es sich lohnt, hier die Rolle von Kultur im Framing von der Konferenz, die Rolle von Kultur als transformative Kraft für Humanismus. Es wurden ganz klare politische Zeichen auch gesetzt. Spanien hat gehostet. Nonanet war auch ganz viel Solidarität für Palästina da, für die Ukraine da. Also hier zu sehen, wo ein Agenda-Setting passiert, ist dennoch eine relevante Aktion. Ich glaube, vielleicht lasse ich es mal dabei, vielleicht ist auch vieles vom Kontext nicht ganz verständlich, weil ich so involviert bin, also gerne noch einmal nachfragen.
Klar, was du gesagt hast, ne, bezüglich Vielfalt, ne, und das, was wir irgendwie uns wünschen würden, ne, und wenn ich hier sage, auch inklusiv Politik, ne, weil ich muss hier auch dazu sagen, Perspektive aus Steiermark, ne, in Steiermark ist der Kunst- und Kulturbereich ist noch immer unter ÖVP. Volkskulturbereich wurde übernommen vom Landeshauptmann, also und somit auch von FPÖ. Und wenn ich gehe jetzt hier, ne, dass es geht auch hier Prinzipien, ne, unsere Gespräche mit dem Landesrat Kornhäusl, wo immer auch irgendwie betont wurde, ne, dass er wünscht sich diese Vielfalt, wünscht sich auch eine bessere Lage für Kunst und Kultur, auch Freiszene als etwas Wichtiges, auch immer wieder betont, ne, was ich gern nehme, als ich schenke hier Glauben, ne, und weiß, dass das irgendwie ist ein Wunsch, ne. Dennoch, ich finde gerade diese Sparzwänge, wie ich sehe in Österreich, ne, beziehungsweise in Steiermark, wir haben sowohl in der Stadt, beim Land extreme Einsparungen. Für 26 zeigt sich das nochmal dramatischer. Ich glaube, muss man eine Analyse unterziehen, ne, was wir uns wünschen und was eigentlich möglich ist. Und genau dieses, auch teilweise, was Yvonne gesagt hat, ne, was in der Regierungsprogramm hier steht auf Bundesebene, ne, irgendwie hier gut überlegen, ne, wie diese Vielfalt zu schützen unter diesen Sparzwängen. Was kann man hier tun? Welche Möglichkeitsräume hier zu öffnen? Weil ich glaube, dass vielmals denken Kulturpolitik auch nicht über ihren eigenen Budgetgrenzen, ne, sondern reduzieren Kulturpolitik auf die Verteilung von Förderungen. Ne. Und da das jetzt keine Förderungen beziehungsweise keine Budgets richtige vor uns stehen, ne, ist auch die Bereitschaft eher weniger hier darüber zu denken. Ne. Hier aber sehe ich schon uns auch als einen Gesprächspartner, ne, weil ich glaube, die Lösungen muss man suchen durch gemeinsame Gespräche. Und hier in diesen Gesprächen ist ganz wichtig, ne, dass die beiden Seiten gesehen sind, ne, und ernst genommen sind.
Clara und dann Yvonne, bitte.
Danke, Lede. Danke, Simon. Ich wollte noch ergänzen, weil klar, auch diese Spardrücke zeigen sich auf internationaler Ebene, allein bei der UNESCO-Organisation. Wir haben wieder einen Wiederausstieg von den USA. Wir haben fehlende finanzielle Mittel. Und hier ist ein Zugang, und da bin ich sehr skeptisch, dass es Side-Events, also so Nebenveranstaltungen von der Konferenz gibt, die Amazon finanzieren, die Berichte, die mit Amazon zum Beispiel publiziert werden. Und hier ist so die Frage, okay, ganz klar, es gibt hier auch eine Finanzierungslücke. Und das ist eine Art von Finanzierung. Oder die zweite, die nächste Konferenz findet in Saudi-Arabien statt. Sie wollten dieses Jahr auch schon die Konferenz in Saudi-Arabien machen. Ist die Frage, okay, wie viele Menschenrechtsorganisationen wollen dann auch nach Saudi-Arabien fahren? Auch unsere Youth Rep dieses Jahr hat ganz klar gesagt, hätte das in Riad stattgefunden, weiß sie nicht, ob sie teilgenommen hätte dran. Und ich finde, hier ist so die Frage, unabhängig von, ob das jetzt Saudi-Arabien ist oder andere Staaten noch die Menschenrechtsverletzungen begehen, wie finden wir Strategien auch hier mit den systemischen Lücken umzugehen oder hier auch andere Formen von Finanzierung zu finden?
Das passt ganz gut. Eigentlich wollte ich auf Lydia, auf dich reagieren mit der Vielfalt in der Praxis, die am Papier immer so gut klingt. Und dann, wenn man sich es im Detail anschaut, zumindest ein riesengroßes Fragezeichen aus ganz verschiedenen Perspektiven da ist. Aber was wir schon seit einiger Zeit beobachten, auch unter diesen vermeintlich guten Zeiten, und jetzt hat das Ganze natürlich noch einmal eine massive Beschleunigung bekommen, ist, dass wir ein Grundproblem in der ganzen kulturpolitischen Auffassung haben, die eben nicht nur bedeutet Förderpolitik, aber wir sehen, dass es immer mehr die Schere sich auftut, so wie es gesamtgesellschaftlich ist, aber auch innerhalb der Szene, ja. Jene, die schon quasi ein Mindestmaß an Infrastruktur geschaffen haben, die nicht bei Null beginnen, die vielleicht sogar analoge Räume haben, und diese Räume haben ja eine ganz massive Bedeutung in unserem Kontext, und kämpfen, ja, die versucht man ein bisschen zu halten und nur ein wenig anzugreifen. Was aber das gleichzeitig bedeutet unter dem Stichwort Vielfalt, und das ist auch die Nahversorgung, ist, dass der Spielraum für die ganz Kleinen, für neue, für junge Initiativen, für alternative Ansätze Null tendiert. Ja. Und das klingt jetzt sehr abstrakt, aber es ist das, was in der Praxis passiert. Für jene, die ein bisschen Struktur haben, gibt es vielleicht eine Chance, irgendwie durchzukommen und es zu schaffen. Für jene, die größer sind, sowieso, weil die haben quasi mehr auch Standbeine, auf die sie das Ganze aufteilen können. Und für jene, die quasi noch nicht etabliert sind, erst am Anfang stehen, etwas Neues, was noch nicht in der Anerkennung geweint und diesen vermeintlichen Wert hat, wird es immer schwieriger. Und das geht nicht nur in der Förderpolitik, sondern es ist in allen anderen Bereichen genauso. Stichwort alternative Finanzierung, riesengroße Hoffnung, mit der Spendenbegünstigung werden wir super viele private Mittel lukrieren können, weil wir haben ja unser Publikum, unsere Teilnehmenden etc. Aber dann ist es wieder so ausgestaltet, dass für die Vielfalt unter Anführungszeichen der wirklich Kleinstinitiativen, und das ist die Praxis, von der wir reden, die Zugangshürden finanziell extrem hoch sind, Personalressourcen braucht das sowieso, das Geld fliegt nicht einfach her, nur weil Spendenbegünstigung ist und dann auch noch mit rechtlichen Hürden versehen ist. Und die können das nicht auf sich nehmen, dieses Risiko, finanziell, personell und rechtlich gesehen, was damit verbunden ist, während Größere das schon können. Das heißt, bei all diesen Sachen, wo man jetzt versucht, nachzuschärfen, haben wir wieder diesen Effekt, ja, dass er, wenn nur jene begünstigt, die schon quasi ein Mindestmaß haben und groß sind im Vergleich der Szene. Für die Kleinen wird es immer schwieriger. Auch bei anderen Sachen, wo es die besten Intentionen gibt, wie Präventionskonzepte, wie Kinderschutzkonzepte. Das sind super Vorhaben. Aber das sollten die Initiativen durch die Änderung quasi der Förderbedingungen auf Bundesebene jetzt binnen weniger Wochen aus dem Boden stampfen. Pardon, wenn man sowas seriös meint, ist das ein Organisationsentwicklungsprozess. Der braucht ein Jahr, um gut durchdacht implementiert zu werden, damit alle an Bord sind, das mittragen und wissen, was das für die Praxis bedeutet. Und ist eine Wahnsinnsressourcenherausforderung, das binnen ein paar Wochen einfach so aus dem Ärmel zu schütteln. Ja. Das können die Kleinstinitiativen nur ganz schwer leisten. Und so merkt man dann, wie quasi die Politik immer mehr diesen Schereneffekt hat, ja, wo die Verteilung sich beginnt zuzuspitzen, selbst dort, wo es darum geht, eigentlich Spielräume vermeintlich aufzumachen für eine Vielfalt.
Was Yvonne sagt, ich glaube, das ist ganz wichtig. Ne? Und das meine ich mit diesen auch irgendwie Transparenz und Ehrlichkeit, ne? Mit irgendwelchen Werten, ne? Beziehungsweise mit irgendwelchen Vorstellungen zu umgehen. Ne? Einerseits, ne, wir haben auch in Steiermark immer mehr Auflagen bekommen, auch wenn sie gut gemeint sind, ne, wie zum Beispiel jetzt auf Bundesebene Präventionskonzept, ne, die kommen als Boomerang und kommen als eigentlich eine Ausschließung aus Förderungen, ne, weil es ist noch mehr administratives Aufwand und besonders für die Initiative, ne, wie schon Yvonne gesagt hat, ne, die eigentlich am Anfang sind, ne, die sowieso keine Mittel haben, beziehungsweise keine Ressourcen haben, ne, das alles irgendwie zu vorbringen, ne, ist das einfach unmöglich und es ist ein Erschrecken, ne, von Förderungen auch. Also mir kommt das alles vor, ein bisschen, als ob hier durch dieses verwaltungstechnisches Management, ne, versuchen sie eigentlich den Anstrom für Ansuchen Förderungen zu verringern, ne, um somit auch die Budgetknappheit teilweise zu verschleiern, ne, beziehungsweise auch sich selbst auch teilweise Arbeit leichter zu machen. Bei uns in Steiermark hat sich das zugespitzt. Das Budget von Jahres- und Projektförderungen wurde schon letztes Jahr fast 40% kleiner als im Jahr 2024. Und dieses Jahr ist noch schlimmer. Seit September ist ein komplettes Chaos in Bezug auf die Jahres- und Projektförderungen. Und hier wurde verwaltungstechnisch wurden neue Kriterien ausgedacht, ne, was eigentlich Jahresförderung ist, wer ist, wie ist. Und das war alles irgendwie als Management von Verwaltung, ne, keine Nachvollziehbarkeit hier war, keine auch Vorwarnung. Ich finde es absolut unerträglich, am 30. September eine Frist für Jahresförderung zu haben und einen Monat früher die Kriterien für Jahresförderung zu veröffentlichen. Auf einmal zu schweigen, dass diese Kriterien bei Mehrjährigen wurden nicht berücksichtigt. Ne? Das ist nochmal ein Problem von Gleichbehandlung von Fördernehmerinnen. Also in dem Sinne, ich finde, besonders in diesen budgetär schwierigen Zeiten ist das Krisenmanagement sehr wichtig, wie das stattfindet. Ne? Und wir als IG Kultur Steiermark haben wir hier, ne, auf Stadt Graz-Ebene, das schon letzte zwei Jahren ist bekannt, dass es gibt Budgetknappheiten, dass es gibt Sparkurse. Und hier gibt es auch eine Praxis, die viel mehr gibt auf einen Konsens. Und bei Land Steiermark fehlt diese Suche nach Konsens, diese Suche nach den Lösungen, ne, diese Suche auch, ne, wie solidarisch diese Budgetknappheiten auch zusammen irgendwie zu halten. Und das ist auch etwas, was mir extrem Angst macht, ne, mit dem Blick in der Zukunft, weil 26 mindestens in der Steiermark, der Budget steht, jetzt sollte im Dezember auch Budget von Landtag auch bestätigt werden. Für 27 erwartet uns ein Erdbeben, weil Landeshauptmann hat einfach angekündigt, dass er ORF-Landesabgabe abschaffen will. Wir wissen, dass das ein riesiger Posten ist bei Einnahmen für Budget für Kultur. Ne? Das sind fast über 20 Millionen Euro. Bei einem Budget von 80 Millionen Euro ist das eine Wesentliche, ne? Das ist ein Viertel, ne? Niemand weiß, wie sollte das in dieser Lage irgendwie kompensiert werden, mindestens realistisch. Und das ist auch etwas, worauf wir auch jetzt unsere ganze Energie auch investieren wollen, ne? Zu schaffen, hier ein transparentes Krisenmanagement und eine, der auf Konsens und nicht auf Konflikt ausgetragen wird.
Ich möchte jetzt hier so ein bisschen nachbohren, was diese Schere betrifft, also die Yvonne vorher beschrieben hat, die auseinandergeht zwischen, ich sag mal so, den Großen und den Kleinen, diejenigen, die Infrastruktur haben und den Neuen, die dazukommen. Das ist ja eine Tendenz, die wir schon seit Jahren eigentlich sehen. Da braucht es ja jetzt nicht unbedingt rechte Machtverschiebungen, damit das vorangetrieben wird, sondern das gab es von allen verschiedenen politischen Kräften eigentlich, die das mitgetragen haben, mitbewirkt haben. Jetzt hast du, Lydia, schon ein bisschen so in die Zukunft prognostiziert, beziehungsweise habt ihr alle ja auch über die Budgetsituation und die Verschärfung der Budgetsituation gesprochen. Jetzt ist es natürlich fraglos, dass es weiterhin natürlich den Druck auf Politik- und Verwaltungsebene braucht. Ich frage mich so ein bisschen, nachdem die Situation ja wirklich so verschärft ist und es gleichzeitig aber tatsächlich, Stichwort generationsübergreifende Arbeit, Diversität und Repräsentation eigentlich so wahnsinnig viel zu tun gibt, ja. Wie kann das kulturelle Feld hier trotzdem selber noch reagieren und agieren? Und wo liegt hier auch die Verantwortung im Feld?
Ich kann gerne starten mit einer kurzen Reflexion zu einer Veranstaltung, die wir als UNESCO-Kommission mit der NGO Artistic Freedom Initiative gehostet haben. Und ich finde so die Verantwortung natürlich an den Sektor zurückzuspielen ist immer, also es ist wichtig, Eigenverantwortung zu nehmen, ist immer so die Frage, wer übernimmt welche und in welche Rolle dann und dass die Institutionen eine Verantwortung haben. Ich finde, das können wir total unterstreichen. Ich finde, eine teilnehmende Person hat beispielsweise so das Umverteilen von Förderungen als so Netzwerkorganisation angesprochen, das fand ich recht spannend und auch irgendwie einen Wunsch darüber nachzudenken, wie das denn möglich ist, weil wir auch im Kontext der AGE schon darüber nachgedacht haben, okay, wie könnten so Ressourcen innerhalb Österreichs von den Institutionen weitergegeben werden? Also hätte ich jetzt Räume klingt jetzt vielleicht zu simpel, aber es ist echt so, okay, wenn ich können wir gemeinsam einen Antrag stellen und dann profitiert aber eigentlich eine andere Organisation davon. Anscheinend funktioniert das in dem Fall, was ich total gut finde. Ich glaube, da wäre es anzusetzen. Und ich finde, ich würde gerne noch einmal also zurückschauen zu diesen Ansprüchen auf Prävention, aber auch kritische Diversität. Und dann wird gerade jeden Organisationen auch jetzt in Oberösterreich die Black Community oder MAIS dort die Basisforderung gestrichen. Es ist irgendwie so die Frage, wer soll denn diese Arbeit überhaupt leisten, wenn die Finanzierung nicht da ist? Und ich glaube, ich lasse es mal bei der konkreten Idee von Ressourcen teilen, auch wenn das jetzt mit vielen Fragezeichen verbunden ist und ja.
Also ich würde so sagen, ne, in den letzten, sagen wir so, 5 Jahren, ne, im Rahmen dieser Fairness-Debatte wurde sehr viel über Diversität gesprochen, wird sehr viel über Teilen, Ressourcen teilen. Ne? Ich muss sagen, auch in unserem steiermärkischen Kontext ist auch das im Rahmen von Kulturstrategie, ne, wurde sehr viel über Ressortübergreifendes gesprochen. Ne? Die Potenziale von Kunst und Kultur irgendwie für die ganze Gesellschaft auch zu nutzen. Ne? Ich glaube, diese Debatten sollen aufhören, nur Debatten zu sein, ne? Und irgendwie soll man sie ernst nehmen. Und ich glaube, das geht nicht nur für Beteiligten, es geht also Beteiligten in großen Sinnen. Es geht um die großen Kulturinstitutionen, es geht um Kulturpolitik, ne? Und es geht auch um die ganze kleine Institution beziehungsweise um die freie Szene, ne? Weil Krisen sind immer eine Transformation, ne? Das Problem ist, ne, dass sie sie einfach beschleunigen einfach gewisse Prozesse, ne? Und jetzt ist auch wirklich wichtig, ne, alle Kommunikationskanäle zu halten, ne, wenn es geht über ressortübergreifenden Denken, ne. Wir wissen, dass mindestens in der Steiermark ist so, dass von Sparkurs ist nicht nur Kultur betroffen, sondern alle Ressorts, ne. Hier geht's auch um Ressource teilen beziehungsweise zusammendenken, gewisse Arbeiten auch, ne. Kulturarbeit ist nicht nur Veranstaltung machen, ne. Das muss uns auch klar sein, ne. Kulturarbeit ist etwas an der Gesellschaft zu arbeiten. Wir wissen, wir haben auch Mitglieder, ne, die schon jetzt auch vieles machen, ne, mit anderen Ressorts. Ist das im Bereich, ne, von Bildung, ne? Ist das im Bereich von Jugendarbeit? Ist das im Bereich Gesundheit? Ich glaube, diese Debatten mussten ein bisschen, diese Bereiche mindestens, mussten hier wirklich nicht nur als schöne Gedanken mehr folgen, ne, sondern wirklich zu denken um konkrete, kleine vielleicht am Anfang Maßnahmen, ne, wie können wir hier Ressourcen besser vernetzen, besser schöpfen, auch aus dem, was es gibt, das ist eine Sache, und hier meine ich ganz ernst, ne, das können die Kulturinitiativen allein nicht machen, ne, das muss auch Politik auch in Visier nehmen, ne, und das auch laut sagen, beziehungsweise eine Unterstützung, beziehungsweise auch Weiche, sagt man so, ne, auch bereiten, ne, weil wir wissen, dass durch die Verwaltung und das Ganze, ne, wie die Struktur von öffentlicher Hand gemacht ist, ne, sind diese Gespräche immer sehr schwierig irgendwie nicht nur zu führen, ne, sondern irgendwelche Maßnahmen, dann gibt's immer tausend unterschiedliche verwalterische Probleme, ne, warum können sich nicht irgendwie zusammen was tun, ne, beziehungsweise zusammen was arbeiten, ne. Das ist eine Sache. Zweite Sache ist natürlich für die Kulturinitiativen ganz wichtig, ne, zu überlegen, ne, wie eigentlich eigene Arbeit weiter zu gestalten. Wie hier mehr Resilienz auch, ne, auf welchen Schwerpunkten man in Zukunft aufbauen will. Wie das strategisch auch leichter zu gehen. Schon wieder ist hier natürlich eine riesige Herausforderung, ne, weil wir können nicht alle gleich können nicht machen, ne. Es gibt ein Unterschied zwischen denen, die schon eine gewisse Infrastruktur haben, ne, und ein gewisses Netzwerk haben, ne, und dann sind natürlich die anfangen, ne, sind entweder als neue beziehungsweise als kleine, als Nischen auch Initiativen, die so funktionieren, und hier braucht es wieder mehr Breite im Denken, ne, welches Publikum, das hier ist auch wichtig, ne, auf allen P zu denken, ne? Mit wem will ich arbeiten, ne? In der Struktur, in Personalstruktur, mit welche Programme will ich machen und welches Publikum, ne? In Zielgruppen, ne? Und das, glaube ich, ist jetzt etwas, was wir alle uns überlegen müssen und wirklich die Strategien zu vorbereiten und auf allen drei Ebenen auch zu gehen, ne? Weil es braucht Reformen. Ist das politische Bekenntnis auch dazu, und nicht nur Bekenntnis, sondern wirklich aktives Arbeiten, ne? Hier etwas zu ändern. Ist das auf Basis von Initiative und Alltagsarbeit, ne? Und natürlich ist, ne, die verwalterische Barrikaden auch abzubauen, ne? Und hier Möglichkeitsfenster auch zu aufmachen.
Da gibt es sehr viel Resonanz oder sehr viele Assoziationen bei mir dazu, die das, glaube ich, in der Praxis ganz gut verdeutlichen. Dieser Anspruch, ja, bitte mach doch gleichzeitig was für diese Zielgruppe, holt diese hinein, auch in Entscheidungspositionen. Das hört man in jeder zweiten Rede oder jeden zweiten Ansprache, nachdem Kultur ja jetzt auch das Demokratieministerium ist, was ich per se sehr gut finde, ja, vom Ansatz her. Aber dann ist die Frage, wo beginnt das alleine schon bei den rechtlichen Vorgaben und der Verwaltung zu scheitern? Und um es konkret zu machen, eine Jahresförderung beim Bund im Kulturbereich, also auf Basis des Kunstförderungsgesetzes, geht ausschließlich, wenn in deinen Statuten als Verein dein Zweck im Sinne des Kunstförderungsgesetzes ist. Das heißt, sobald du drinnen hast, mein Zweck ist auch Kultur, also Förderung künstlerischer Betätigung, und Bildung und Jugend und Umwelt, whatever, sobald du irgendetwas anderes da drinnen hast, fliegst du aus der Jahresförderung raus. Bist du formal nicht berechtigt dafür. Du kannst ein Projekt dann machen. und hoffen, vielleicht nächstes Jahr das Projekt wieder gefördert zu bekommen. Aber Strukturen aufzubauen, zu entwickeln, nicht nur räumlich, sondern auch im personellen Netzwerken, im Know-how, wie es im Jahresförderung, dass das Ziel einer Jahresförderung ist, ist durch diese quasi rechtlichen Bestimmungen, die auch in der Praxis so umgesetzt werden, verunmöglicht. Ja? Und egal, womit man sich auseinandersetzt, und Clara, du hast ja ganz stark auch auf die Präventionskonzepte, die dir ein bisschen dezensible Arbeit angesprochen. Ich kann nur noch mal betonen, was ich vorhin gesagt habe, und wir hatten jetzt ein EU-Projekt, das jetzt Richtung Abschluss geht, zum Stichwort Publikumsentwicklung und Community-Bildung, ganz schnell mitgeschickt. Hier geht es nicht um besseres Marketing, um besseres zielgruppengerechte Arbeit, sondern hier geht es wirklich um Transformationsprozesse innerhalb der Organisation, wenn man das ernst meint. Und die brauchen Zeit, die brauchen Ressourcen, das sind auch schmerzhafte Prozesse, weil man sein eigenes Arbeiten, wie es bislang funktioniert hat, damit auch immer einen Schritt in Frage stellt, weil man auch Privilegien in Frage stellt. Wie arbeite ich? Mit wem arbeite ich? Wer hat überhaupt welche Mitgestaltungsmöglichkeiten, realita und nicht nur am Papier? Ja. Und ein sehr schöner Zugang ist hier, oder das ist das, was unsere Expertinnen alle geraten haben, weil das so ein wirklicher Prozess ist, der wirklich an die Substanz jedes Kulturvereins hineingeht, mit dem sogenannten Prototyping zu arbeiten, also die kleinstmögliche Version dessen, was man möchte, einfach zu testen. Trial and Error. Ja? Das braucht aber Spielräume, das braucht Rahmenbedingungen, wo man das entwickeln kann und auf Basis der Erkenntnisse, die man daraus gewinnt. Und eine Fehlerkultur gehört dazu, in jedem Transformationsprozess, dann den nächsten Schritt zu gehen. In einem Projekt kann ich das niemals umsetzen, von Nachhaltigkeit ganz zu schweigen. Also da braucht es immer, so wie du gesagt hast, dieses Zusammenspiel, wo sind denn in der Verwaltung und damit auch in den rechtlichen Vorgaben die Barrieren, die das in der Praxis de facto verunmöglichen? Ja? Wo sind dann auch in der Umsetzung quasi die Spielräume, die ermöglicht werden, indem bei Förderbedingungen wir bitte nicht auf die Anzahl von Tagen abstellen, um zu sagen, ob etwas ein Strukturaufbau ist, weil das sagt, pardon, nichts aus. Es ist einfach nur ein hartes Kriterium, jemand zuzulassen oder jemand auszuschließen dafür. Und dann aber auch, kommt es aus der Praxis selber, wo sind die Bedarfe, wo sind die Entwicklungen, die man einfach mal schrittweise versuchen möchte. Ja.
Ich wollte noch kurz ein paar Gedanken teilen. Also wir haben auch zum Beispiel dieses Beispiel, ich glaube, es war dieses Jahr, vielleicht war es auch schon 24, das Steu-Kollektiv damals, was das die Kunsthalle programmiert hat, auch sehr diskriminierungskritisch programmiert hat und dann keine Zahlen hat, also es kamen zu wenig Leute. Das ist jetzt, es gab diesen offenen Brief dazu. Das war jetzt auch nicht das offizielle Argument, aber im Prinzip dahinter, also war so die Logik, okay, das bringt uns nicht die BesucherInnen-Zahlen, die wir brauchen, aber es ist auch irgendwie in der diskriminierungskritischen Theorie beziehungsweise in der Erfahrung ist es so, wenn du mal umprogrammierst, wenn du versuchst, was zu verändern, ist es auch einmal so, dass gerade vielleicht nicht die BesucherInnen, die das Haus einrennen, sondern dass es hier Zeit und wirklich Vertrauen braucht, dass ein Prozess einfach dauert und sich dann aber auch auszahlt. Das ist ein Beispiel, das mir dazu eingefallen ist, wo dann eben die Entscheidung getroffen wurde, okay, wir bleiben nicht dabei, wir versuchen etwas, was ökonomisch rentabler ist. So. Und das Zweite ist auch das wird nächstes Jahr kommen, vermute ich. Also ich war bei die SORA-Studie zum Publikum gab es ja. Und jetzt gibt es eine Fortsetzung dieser Studie zu Menschen mit sogenanntem Migrationshintergrund. Und ich war auch bei dieser Fokusgruppe dabei zu dieser Studie. Und hier wird ganz klar auch wirklich, es werden die Statistik außer Daten genommen, Personen mit ersten oder zweiten Migrationshintergrund. Und es wird aber ja nicht auch darauf eingegangen, okay, wir könnten uns die anderen Ps anschauen, wir könnten den Zugang anschauen. Es wird wirklich eigentlich kritisch gesagt eine Chance vertan, dass man hier auch einen diskriminierungskritischen Zugang nimmt. Vielleicht Personen, die Migrationserfahrungen haben auch oder Rassismuserfahrungen haben, in dieses Studienteam aufnimmt. Das hätten wir jetzt eingebracht als Fokusgruppe. Ich weiß nicht, ob das jetzt geändert wird, aber da gilt es auch noch einmal zu schauen, was sind die Ergebnisse dieser Studie, die, glaube ich, nächstes Jahr dann rauskommt, zumindest wird sie gerade erarbeitet. Vielleicht wisst ihr da noch mehr dazu. Ja, und vielleicht ein drittes Beispiel, was ich sehr spannend finde, so auch mit Arbeit zur Machtkritik und Netzwerkarbeit. Es gab ja auch diesen Fall jetzt in Bezug auf wo das WUK zusammengearbeitet hat mit The Arts und auch Peter Bell. Das war so ein Fall, wo es ging um Frage von Palästina und Meinungsfreiheit. Und im Endeffekt ist es hier ein voll schön positives Beispiel, dass mit Begleitung diskriminierungskritisch, machtkritisch ein Prozess stattgefunden hat, der extrem lang gedauert hat. Und jetzt am Ende ist wirklich ein Statement da vom WUK, die sich in Solidarität aussprechen und ein Prozess, wo es wirklich diskriminierungskritisch und machtkritisch gemeinsam gearbeitet wurde. Das hat aber ein Jahr gedauert, das hat wirklich extra Finanzierungen gebraucht, das war viel Zeit und Dauer und es ist also, das ist Strukturarbeit so und das braucht einfach Geld.
Wir in Steiermark haben gerade jetzt eine Opposite-Trend, ne? Wir haben zum Beispiel für 26 im Sozialbereich, wo in 25, ne, das Förderungsbereich Integration und Diversität erst in Förderung, Integration und heimische Werte gewandelt ist und jetzt auch komplett was als Budgetposten ausradiert ist. Und eine Sache ist Sparzwang. Zweite Sache ist, ne, wenn der Sparzwang kommt mit einem ganz klaren politischen Botschaft. Und in den Sinnen finde ich auch das, was du gesagt hast, ne, eine Antidiskriminierung beziehungsweise diversitätskritische auch Beobachtung, ne, und die Maßnahmen. Ne. In den Sinnen, glaube ich, müssen in unsere Arbeit von steirischen Kulturinitiativen haben auch noch einen anderen Klang, würde ich sagen, ne, weil es passiert gerade eine sehr diskriminierende, mindestens sozial diskriminierende Politik, die massive Konsequenzen wird haben. Man muss sich auch das ganz klar werden, ne, das, was heute beschlossen ist, ne, wird eine Auswirkung in Gesellschaft, die sich zeigen wird, wird wahrscheinlich in 2 Jahren haben. Weil keine Maßnahme hat direktes Effekt, ne, in den nächsten Monaten, ne, sondern es braucht eine Zeit. Und ich muss sagen, für die Steiermark ist das ganz wichtig, diese Debatten zum Thema der Diversität und Antidiskriminierung ernst zu nehmen, weil die werden uns in Realität einfach, werden wir damit konfrontiert werden. Ne? Und dann ist auch wichtig, irgendwie eine Antwort darauf zu haben, ne? Beziehungsweise auch eine gewisse Prävention auf die zu arbeiten. Und ich will nur sagen, dass 25 hat auch angefangen im Bund, ne, mit einer Ausarbeitung von einem Regierungsprogramm zwischen FPÖ und ÖVP, ne, und dort wurden auch gewisse politische, ganz klare Ziele auch gesetzt und ist jetzt irgendwie durch Dreierkoalition eine Kurve gemacht. Aber dennoch ist das Thema in Österreich, ne, und wir das Thema an uns begleiten, ne, bis zur nächsten Wahl, ne, beziehungsweise uns begleitet jetzt schon, sind wir in Media Res, ne, und wenn du sagst, es braucht Zeit, ne, dass irgendwie auch einen Gegenwind zu machen, ne, ich sehe das in der Steiermark wirklich so, wir haben vielleicht noch ein Jahr Zeit, uns zu vorbereiten, ne, und die Zeit müssen wir jetzt auch nutzen, ne? Und das ist wirklich dringendes, ne? Nicht nur sich selbst zu schützen, sondern es geht auch um ein gesellschaftliches auch Miteinander zu schützen.
Ja, vielen Dank, Lydia. Ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, sich vor Augen zu halten, dass wir jetzt noch ein Fenster haben zu handeln. Ich gehe auch nochmal zurück zu der Veranstaltung am vergangenen Dienstag in der UNESCO. Clara, du hast es schon kurz angesprochen, die Veranstaltung zur künstlerischen Freiheit, zu Autoritarismus und den möglichen Allianzen, wo auch Menschen aus Ungarn und der Slowakei gesprochen haben. Und ich fand eben, dass das einfach ganz, ganz wichtig ist, sich diese Dynamiken und diese Realitäten anzusehen, die in Ländern passieren, wo diese politische Wende schon vollzogen ist. Und daraus zu lernen und auch da auch nicht den Kopf in den Sand zu stecken und sich in den aktuellen Dynamiken der eigenen Arbeit, wie soll ich sagen, zu vergessen ein bisschen, ja, sondern eben diesen Blick nach vorne zu wahren, der halt im Moment nicht besonders positiv ist, ja, aber eben dadurch auch vielleicht die Möglichkeiten, die noch da sind, konkreter wahrzunehmen. Und dieses Fenster, wenn ich jetzt an die kommenden Wahlen in den nächsten Jahren denke, also 26 ist ja auch auf Bundesebene noch so irgendwie ein relativ ruhiges Wahljahr, Und 27, 28 geht es dann los mit Wahlen in Tirol und Oberösterreich, glaube ich. Und dann gibt es auch noch Gemeinderats- und Bürgermeisterinnenwahl dazu. Also es wird richtig zur Sache gehen. Und gleichzeitig herrscht eben dieser Spardruck, der ja schon eben aus den vergangenen Jahren unter den existierenden machtpolitischen Konstellationen schon ganz kleine bestimmte Agenda nach vorne getrieben hat. Blöd gefragt, was würdet ihr Menschen sagen, die sich scheuen, diesen Blick in die Zukunft zu richten und diesen Realitäten, denen wir ins Auge blicken müssen? Die Stichwort auch nur die Umfragen, wo derzeit die FPÖ steht. Also in der Steiermark hatte die Sparpolitik im Sozialbereich und die teilweise ja schlimmen Ankündigungen ja nicht dazu geführt, dass die FPÖ weniger Vertrauen bekommt, nämlich ganz im Gegenteil.
Also eine Sache, wie ich vorher gesagt habe, sicher ist, sich von Realität nicht wegzudrehen und die Möglichkeitsfenster suchen. Ne? Aber, wie ich vorher gesagt habe, ne, die Möglichkeitsfenster können wir nicht hier allein suchen. Ne? Bis ein Kriterium für Förderungen sind Veranstaltungstage. Bis dann können wir Kultur bzw. Kulturarbeit, ne, nicht viel weit weg von Kulturveranstaltungen denken. Ne. Ich glaube, das ist ein riesiges Problem. Ne. Die Frage ist, ne, wie mit dieser Realität umzugehen. Ne. Besonders wenn ein Wille und eine Notwendigkeit da ist. Ne. Ich glaube, dass diese Transformationsprozesse sind da. Die Frage ist, wie werden wir auf die beantworten? Ne? Und ich glaube, dass wir haben Möglichkeiten teilweise, ne, im Rahmen unserer eigenen Kulturinitiativen gut zu überlegen, ne, wohin gehen wir, wie schaffen wir mehr Resilienz im Betrieb mit unserem Publikum. Am Ende des Tages, ne, Kulturinitiative agiert nicht in einem Vakuum, ne, sondern es geht immer, ne, mit einer gewissen Gemeinschaft, ne, das, was Yvonne am Ende gesagt hat, ne, es ist ganz wichtig, eine Community zu bilden, ne, weil am Ende des Tages ist die Community, die uns auch tragen wird, beziehungsweise auch die Botschaften tragen, entweder in Gesellschaft, ne, oder mit ihren eigenen agieren, ne. Für uns als IG, glaube ich, ist jetzt ganz wichtig, auch die Kulturpolitik zu zwingen, eine Transparenz hier zu zeigen und zu sagen, ne, wohin wollen sie? Und nicht sich immer wieder unter irgendwelchen Lippenbekenntnissen zu verstecken, ne, weil die Wünsche sind nett und es ist schön, dass wir sie haben, ne, aber die Zeit ist jetzt nicht, ne, obwohl es Dezember, ne, Wünschen zu geben, ne, sondern es ist Zeit, ne, ganz realistisch die Möglichkeitsfenster zu abtasten und eine Richtung zu gehen.
Ich würde das auch ganz stark gegenüber dem Bund zu sehen. Nicht zu sagen, ja, es ist gut gegangen, nichts ist geschehen, das ist einfach nicht wahr. Und die Zeit, die man in dieser Regierungskonstellation noch hat, ja, wie lange sie auch sein möchte, beinhart zu nutzen, dorthin zu schauen, wo es weh tut. Ja, vor dem Hintergrund, gibt es überhaupt irgendwelche Schutzschilder, Vorkehrungen, damit man dies, das Beispiel, wie wir es in der Steiermark sehen, jenes, wie wir es in Österreich aber auch schon in Kärnten gesehen haben oder jetzt in den Nachbarländern, das ja immer einem relativ klaren Ablauf und einem Schema läuft, zu verhindern oder zu erschweren. Und wenn man da ganz genau hinschaut, dann merkt man, nein, die Praxis momentan, wie sie gelebt wird, ist eine, die sich gut etabliert hat, die auch gut akzeptiert ist, aber es ist eine, die jetzt keine strengen Vorgaben macht, um es hier potenziell schwerer zu machen. Also wirklich einen kritischen Blick zu haben und dort auch rechtliche Vorkehrungen zu treffen. Und das ist möglich, wenn ein politischer Wille da ist. Ja, das will ich ganz zentral sehen. Das Zweite ist, auch diese Regierung reagiert nicht im luftleeren Raum und sie ist sich sehr wohl bewusst der Fragilität und dem Kontext, in dem sie entstanden ist. Und unter diesem agiert sie auch und wir sehen es bereits in bestimmten Politikbereichen. Und ich spreche jetzt hier ein aktuelles Thema an, die Abschaffung der Zuverdienstmöglichkeit bei einem AMS-Bezug. der mich sehr aufregt, dass er immer so gefilmt wird. Die Künstlerinnen und Kulturtätigen wollen hier schon wieder eine Sonderbestimmung für sich. Nein, sie sind nur quasi repräsentativ für eine viel, viel größere Gruppe. Eine Gruppe, die bei den Betroffenen eine wirkliche, sehr geringe Nettoersatzrate hat, mit der sie nicht überleben kann und deshalb gezwungen ist, geringfügig dazu zu verdienen. Und das sind vor allem Frauen und das sind vor allem Alleinerziehende. Wer schreit jetzt, ist der Kunst- und Kultursektor, weil er auch betroffen ist. Aber es geht nicht um eine Sonderregelung für diesen Sektor, sondern quasi dafür zu ermöglichen, dass Leute selber etwas dazu beitragen können, überhaupt wirtschaftlich existieren zu können und nicht gezwungen zu sein, in die Sozialhilfe zu gehen. Und das ist etwas, was jetzt ab 01.01.2026 bereits in Kraft treten soll und sozialpolitisch eigentlich eine Katastrophe ist, weil es eine Absage ist an unsere soziale Sicherung und die Grundverständnis, dass wir haben, dass wenn jemand es braucht, man hier davon ausgehen kann, gut abgesichert zu sein. Und das sind jene Themenbereiche, so technisch sie klingen, sie mögen so komplex sind, und das ist eine komplexe Geschichte, wo man auch im Kultursektor eine Sensibilität haben kann, nicht nur, weil es einem selber auch potenziell betrifft, sondern weil es wirklich die Prekärsten der Prekären, der Mitmenschen, die hier leben, trifft und gemeinsam quasi protestieren und zu sagen, lasst euch bitte nicht von diesen rechten Diskursen, die ohnehin schon alles beginnen zu durchdringen, vorantreiben, sondern setzt hier ein klares Zeichen dagegen, auch und gerade in Zeiten des Spardrucks.
Bei den rechten Diskursen möchte ich einhaken, und zwar, ich erlebe das immer wieder, dass, oder ich meine, wir sehen es auch ganz praktisch, dass Menschenrechte als Konzept in Frage gestellt werden. Und ich finde wirklich so, Stellung zu beziehen und zu halten, dass sowas wie Menschenrechte und Grundfreiheiten kein linkes Konzept oder keine Ideologie sind, sondern dass das einfach ein universaler, natürlich immer kontextabhängiger, dass das gegeben ist und dass das nicht in Frage gestellt wird und diese Verschiebungen hier sich da nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. Und um vielleicht zu schließen mit etwas, was eine teilnehmende Person auch gesagt hat, so, was ist jetzt Zitat von einer anderen Person, also Zitat von einem Zitat, wo ich nicht mehr weiß, was das Original ist, aber was der Unterschied zwischen Optimismus und Hoffnung ist und so, okay, sind wir optimistisch in der Situation, aber nein, Hoffnung ist, dass wir wissen, wofür und es sich auszahlt, auch dran zu bleiben und einfach hier nicht aufzugeben. Und ich glaube, die Hoffnung zu verlieren, können wir uns einfach nicht leisten.
Vielen Dank für das schöne Schlusswort und danke euch allen fürs Zeitnehmen. Das war ein kulturpolitischer Jahresrückblick auf 2025 und ein Ausblick auf die kommenden Jahre. Zu Gast waren die Geschäftsführerin der IG Kultur Österreich, Yvonne Gimpel, die Geschäftsführerin der IG Kultur Steiermark, Lydia Krinzer-Radojewitsch, sowie die Leiterin des Fachbereichs Vielfalt kultureller Ausdrucksformen der österreichischen UNESCO-Kommission, Clara Kostal. Und damit sind wir für heute auch schon wieder am Ende der Kulturradiosendung. Mir bleibt jetzt noch, mich von euch zu verabschieden. Falls ihr generell Input oder Fragen zu der Sendung oder zu unserer Arbeit habt, meldet euch einfach bei uns unter office.igkultur@mur.at. Mehr Infos und Links zur Arbeit, Informations- und Beratungsangebot der IG Kultur Steiermark findet ihr auf steiermark.igkultur.at. Dort findet ihr auch die Links, um alle Kulturradiosendungen nachzuhören. Ich sage danke fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Tag und beende die Sendung wie immer mit Antonio Gramsci. Kultur ist Besitz ergreifen von der eigenen Persönlichkeit. Sie dient dem Gewinn eines höheren Bewusstseins, durch das man den eigenen historischen Wert, die eigene Funktion im Leben, die eigenen Rechte und Pflichten zu begreifen vermag. Thank you.
Radio Helsinki 92.6. Hey.